Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.
Hier ist das Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen dem Macher vom Kasseler Bildungsinstitut, Tuncay Akdemir. Hallo.
Hallo, Herr Rühl.
Hallo, in der Sendung sprechen wir, was die Vision von Tuncay Akdemir ist, wie er die Vision gefunden hat, was die Einzigartigkeit von dem Kasseler Bildungsinstitut ist und welchen Nutzen das Kasseler Bildungsinstitut den Menschen hier in Kassel oder vielleicht auch noch über die Grenzen hinaus von Kassel bringt. Außerdem hat Tuncay Akdemir auch, wie jeder Gast hier, drei Fragen an mich, an den Gewohnheitsdesigner, und zum Schluss bekommen die alle noch die Botschaft der Woche. Aber bevor wir mit dem Talk beginnen, haben wir ein bisschen Musik, und zwar Lucky Day von Sascha. Wieder zurück hier beim Freien Radio Kassel 105,8 in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz, und heute zu Gast hier in der Sendung Tuncay Akdemir. Und die erste Frage an dich, Tuncay: Wer ist denn Tuncay Akdemir?
Danke. Ja, mein Name ist Tuncay Akdemir. Ich bin 38 Jahre alt, bin vom Beruf her Diplom-Ingenieur, bin seit 1990 in Deutschland, kam mit 13 Jahren nach Deutschland. Der Vater ist seit über 40 Jahren schon in Deutschland. Habe meine Schule, mittlere Reife und Fachabi in Deutschland gemacht, dann begonnen mit der Elektrotechnik-Studium. Während meines Studiums habe ich dann mein Institut, Kasseler Bildungsinstitut, gegründet.
Was ist denn die Vision von dem Kasseler Bildungsinstitut?
Die Vision vom Kasseler Bildungsinstitut ist, Menschen verbinden, um das gesamte Potenzial unserer Kinder zu aktivieren.
Wie hast du denn deine Vision gefunden?
Das Kasseler Bildungsinstitut existiert seit 2004. Das war ein Start, eher unprofessionell, aber gut gedacht. Das Kasseler Bildungsinstitut hat sich sehr stark entwickelt, und während dieser Zeit hat sich der Standard vom Kasseler Bildungsinstitut mit seinen Angeboten immer verbessert. Und in 2011 kam ich auf die Idee, das Kasseler Bildungsinstitut zu zertifizieren, und habe Herrn Jeschel da und Herrn Rühl angesprochen, ob sie mich dabei unterstützen können. Und gemeinsam in das Gespräch mit dem Herrn Rühl kamen wir auf Idee, die Vision vom Kasseler Bildungsinstitut so zu formulieren, dass alle uns verstehen. Und so kamen wir auf Idee, eine Vision zu benennen.
Deine Idee war aber ja schon 2004 ja schon da. Das war ja schon im Herzen drin. Was war denn so die erste Idee, wo du gesagt hast, ich mache ein Bildungsinstitut auf?
Das ist eine gute Frage. Das war auch meine Absicht, ein Bildungsinstitut zu gründen. Ich kam ja mit 13 Jahren nach Deutschland und hatte diese Schwierigkeiten schon miterlebt in der Schule. Und auch durch meinen Familienkreis war mir klar, dass Schüler überwiegend mit Migrationshintergrund Probleme in der Schule hatten. Und so kam ich auf die Idee, ein Nachhilfeinstitut zu gründen, damit alle Schüler davon profitieren, überwiegend Schüler mit Migrationshintergrund angesprochen werden und deren Probleme eingegangen werden.
Ja, du hast ja eben schon in der Vorstellung gesagt, also du bist 1990 hierher gekommen nach Deutschland. Wie alt warst du damals gewesen?
Ich war 13 Jahre alt.
13 Jahre alt, und wie viel Deutsch konntest du damals, wie du hergekommen bist?
Gar nichts. Ja.
Und dann so dein nächster Schritt war gewesen, wie du hier in Deutschland warst, erstmal Deutsch zu lernen, oder?
Genau, ja, dann habe ich ein Jahr lang Intensivkurs Deutsch besucht. Nach einem Jahr kam ich in die Hauptschulzweig, und da hatte ich eine Lehrerin, die mich angesprochen hatte, ob ich Realschulzweig mir zutraue nach einem halben Jahr. Und so wurde ich dann hochgestuft und ich dann die mittlere Reife an der Schule gemacht.
Also von der Hauptschule und dann?
Dann Realschule, ja.
Realschule, und irgendwann hast du auch mal dann den Diplom-Ingenieur gemacht.
Genau. Nach meiner mittleren Reife, also nach der Realschule, habe ich dann meine Fachoberschule im Bereich Elektrotechnik gemacht und anschließend auch Elektrotechnik studiert.
Und wie kommt man jetzt von Elektrotechnik zum Bildungsinstitut?
Wie gesagt, ich hatte ja die Phase in der, mit der 13 Jahren gehabt, wo ich wirklich sehr große Probleme hatte mit Deutschkenntnisse und auch überhaupt mit dieses Schulsystem. Ich wusste nicht, was wirklich für ein System hier in Deutschland herrscht. Und ich denke, ich habe alle Ebenen auch durchgemacht, sei es Hauptschule, Realschule, Fachoberschule und Studium. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ein Vorbild vielleicht sein und auch Vorbildmenschen finden oder treffen, die wir gemeinsam Schüler helfen, die Hilfe benötigen.
Wie fühlt man sich denn so, wenn man jetzt aus einem fremden Land hierher kommt und kann erstmal die Sprache nicht und nach einem Jahr hast du ja gesagt, kommt man auf die Hauptschule, wie ist so das Gefühl da?
Einfach ist es nicht. Also ich war auch in der Türkei sehr gut in der Schule. Aber fehlt die Sprache, dann fehlt ihnen wirklich alles, was sie wissen. Und heute auf morgen konnte ich gar nichts mehr. Also sie stellen sich mal vor, sie sind in einem anderen Land, wachsen mit einer Muttersprache, verstehen alles. Heute auf morgen haben sie ein Land gewechselt und nun verstehen sie gar nichts mehr, außer ihrer Landessprache oder Muttersprache. Und so können sie auch keine Kommunikation aufbauen, so haben sie keine Freunde, so verstehen sie gar nichts, was in ihrem Umfeld so passiert. Sie verstehen keine Nachrichten, sie können keinen ansprechen, sie können sich nicht ausdrücken. Es ist nicht einfach gewesen. Es ist nicht einfach und es ist auch nicht vergleichbar wie bei denen, die hier geboren sind oder so. Die hier geboren sind, können dieses Gefühl nicht haben und können das auch nicht beschreiben. Destotrotz habe ich dann später gemerkt, es liegt nicht nur in der Sprache. Leute, die auch hier geboren sind, die hier aufwachsen, verpassen viele Sachen und verstehen zum Beispiel nur die Umgangssprache und können fachspezifische Wörter nicht verstehen. Und nun ist das auch in der Schule so. Auch Schule hat eine eigene Sprache. Auch Schule funktioniert mit einem Gesetz. Und da sind Elternteile mit Migrationshintergrund oder auch einheimische Eltern, die sehr viele Fachwörter, was in der Schule vorkommt, nicht verstehen. Und das war meine Absicht, Eltern zu beraten, sodass sie bewusst ihre Kinder fördern können.
Also dann kommt zum Beispiel irgendein Schreiben vom Lehrer bei den Eltern an und die Eltern können zum Beispiel da nichts mit anfangen.
So ist das. Genau so ist das. Sei es ein Informationsplatz, sei es irgendwelche Förderpläne, sei es eine Auswahl für die weiterführende Schule, sei es rechtliche Informationen, Elternrechte, Schülerrechte, sei es irgendwelche Gesetzeausschnitte. Das alles beinhaltet Fachbegriffe und sind von Bedeutung her sehr groß und können wirklich die Zukunft der Kinder ändern.
Nochmal zurück zu dir, du bist dann hier mit angekommen und erstmal fast nichts verstanden und am Anfang warst du in der Hauptschule, wie hast du dich damals gefühlt in der Hauptschule mit drin?
Die Klasse in sich war eigentlich sehr gut, ich hatte da schon einige Freunde gehabt, aber das, was ich gemacht habe, was mich wirklich zum Aufstieg gebracht hat, war Folgendes. Ich habe das, was wir in der Schule gemacht haben, wirklich Satz für Satz, Wort für Wort, Komma, Punkt auswendig gelernt. Dann dachte ich mir, es kann ja nur das dran kommen, was wir in der Klasse gemacht haben. So habe ich das Ganze auswendig gelernt. Auch mich auf die Klassenarbeiten so vorbereitet, Satz für Satz.
Wie viel Zeit hat dich das damals gekostet?
Sehr viel.
Wo hast du damals deine Motivation hergenommen? Weil du hast ja dann, wenn es viel Zeit gekostet hat, wie war dann so ein Tagesablauf gewesen?
Eigentlich war meine Motivation folgendes, weil ich ja nichts verstanden habe, wollte ich unbedingt verstehen, was um mir so alles gesprochen wird. Ne, das hat mich sehr motiviert. Dann habe ich mir jeden Tag Wörter aufgeschrieben, 10, 20 Wörter und habe mir die in der Straßenbahn immer auswendig gelernt. Dann habe ich sogar mir vorgeschrieben, was ich in der Schule zu meiner Freundin sage. Und die habe ich auswendig gelernt. So war das halt.
Also deine größte Motivation, wenn ich dich verstanden habe, war, dass du das einfach verstehen wolltest, ja, dass du dich mitteilen konntest mit anderen, genau, Menschen und dann dadurch deinen, genau, Plan gemacht hast, ja, von 10 bis 20 Vokabeln jeden Tag, ja, und dann die knüppelhart auswendig gelernt hast.
So ist das, genau so war das. Genau so war das.
Und wie das dann die Grundlage war, dass und du einen gewissen Anteil Deutsch konntest, dann hast du auch die Grundlage dann gehabt für die Realschule dann.
Die Leistung in der Schule hat mich eigentlich dazu gebracht, weil ich hatte, ich kann es ein Beispiel nennen, das was ich nicht vergessen kann. Ich war ein Jahr lang in Deutschland und nun war ich in einer Hauptschule mit meinem kaum ein bisschen Deutsch, habe ich in eine Klassenarbeit, Deutschklassenarbeit eine 2 geschrieben, obwohl ich keinen einzigen Fehler hatte. Der Lehrer kam dann auf mich zu und hat gesagt, weißt du, wieso ich dir kein 1 gegeben habe? Du bist gerade neu in Deutschland und wir haben auch sehr viele Einheimische in der Klasse. Wenn ich dir jetzt ein 1 geben würde, dann würden sie sagen, wie, der ist doch gerade ein Jahr lang in Deutschland. Wie soll das funktionieren? Nun kam eine andere Lehrerin auf mich zu und hat gesagt, du bist eigentlich sehr gut und wir wollen dich hochstufen.
Also aus dem Schutz von den anderen Schülern hast du damals eine schlechtere Note gekriegt, ja. als eigentlich
als da gewesen.
Aber das ist doch normalerweise letztendlich, kann man doch auch, also das ist meine Ansicht danach auch, wo man doch auch die anderen Kinder damit auch motivieren kann, kann sagen, hey, da ist jemand, der ist jetzt ein Jahr da und der hat das jetzt auch geschafft, ihr habt auch die Möglichkeit, das zu tun.
Das stimmt, aber das wurde nicht gemacht. Das ist ein ganz anderes System in Deutschland wie in der Türkei oder in asiatischen Ländern. Das ist wahrscheinlich eher bei uns in den Ländern die Motivation. Heutzutage ist hier Lernen gesagt und nicht die Erziehung und nicht die Motivation in erster Grund.
Wie ist das in der Türkei oder in asiatischen Ländern?
Wo ich hierher kam, hat mich meine Lehrer in der Türkei angesprochen. Ich soll mich genauso benehmen wie in der Türkei, auch in Deutschland. Die Erziehung in der Türkei ist im Vordergrund als Lernen oder Lernen beibringen. Und diese Erziehung fehlt leider in Deutschland. Erzieherische Bildung, das fehlt leider in Deutschland.
Was ist jetzt zum Beispiel in der Türkei ein erzieherisches Bildungsthema in der Schule, was es hier in Deutschland weniger gibt?
Ich könnte zum Beispiel, wenn ich private Fragen habe, meine Lehrer in der Türkei ansprechen, die haben mir immer dann Vorschläge gegeben, wie ich da in meinem Leben zum Beispiel aufbauen sollte. Wenn man da irgendwelche Probleme hat, kann man den Lehrern ansprechen. Hier ist es andersrum. Hier gibt es natürlich auch viele Lehrer, die man ansprechen kann. Aber hier ist das vorgeschrieben, was ein Lehrer machen muss. Und in der Türkei sind die Lehrer etwas freier und können auch eine Beziehung mit einem Schüler aufbauen, erzieherische Beziehung aufbauen. Und das tut gut. Das tut gut.
Das heißt also, hier in Deutschland ist dann im Bildungssystem ein Ziel. Also wir müssen das Buch im Jahresende durchhaben. Und je nachdem, was vielleicht sonst noch das Jahr ist, vielleicht nochmal ein Krankheitsfall vom Lehrer da, Tage fallen aus, dann muss der Lehrer da richtig Gas geben, damit dieser Stoff durchkommt, dass das Buch fertig ist. Aber wie es dem einzelnen Schülern geht, da hat er selbst wenig Zeit dafür, da drauf einzugehen.
Wie gesagt, ich mache das seit 2004 professionell und habe sehr viele Beispiele erlebt, sehr viel erlebt und könnte auch einen Vergleich machen, weil ich aus einem anderen Land komme. In der Türkei zum Beispiel ist das nicht so aufgebaut wie hier in Deutschland. In Deutschland ist es, wie Sie gesagt haben, eigentlich wirklich auch egal. Der Lehrer tut seine Aufgaben und fertig aus. Ob die Schüler das verstehen, ob die Schüler irgendwelche Fragen haben, dazu reagieren die heutzutage ganz wenig, leider.
Weil sie es nicht wollen oder weil manchmal auch wenig Zeit dafür
ist? Wenig Zeit, höchstwahrscheinlich. Also die wollen bestimmt den Schülern helfen und wollen wahrscheinlich auch, dass sie einen guten Abschluss bekommen, aber Zeit wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Was gibst du denn den Hörern für einen Tipp, wenn es darum geht, die eigene Vision zu finden, das zu finden, was da tief drin ist?
Ich hatte meine Vision gehabt und habe das auch erlebt. Ohne Vision denke ich nicht, dass irgendein Mensch, beziehungsweise eine Vision, langfristige Vision, was will ich denn im Leben erreichen? Das motiviert jemanden, zum Ziel zu führen. auch Schüler haben ein Ziel, auch Schüler haben eine Vision. Eine Vision von einem Schüler sollte zum Beispiel sein, einen richtig guten Abschluss zu absolvieren. Das wäre vielleicht eine kurzfristige Vision. Haben die Schüler keine Vision, so können sie auch keinen Erfolg haben. So ist das auch bei den anderen Menschen oder in einem Unternehmen. Ein Unternehmen sollte auch eine Vision haben und dies auch dem Kunden zeigen, dass dieses Unternehmen eine Vision hat bestimmte Ziele hat und diese Ziele erreichen möchte.
Und wie findet jetzt jemanden genauso seine Vision? Hast du da auch einen Tipp dafür? Wie macht das jemand? Kann einer durch die Straße laufen und sagt, peng, wie ist es bei dir damals gekommen?
Das war unbewusst. Also bei mir war es unbewusst. Wie gesagt, ich wollte professionell sein. Ich wollte allen ansprechen und auch da, wenn es sein muss, Hilfe benötigen. Und so habe ich meine Beratung bei dir zum Beispiel gefunden und so hast mir dann meine Vision geholfen. Und ich kann dann vorschlagen, dass Leute, wenn sie keine Vision finden können, eine passende, dass sie sich Beratungshilfe suchen, wie bei dir zum Beispiel.
Also auch wenn einer auch in anderen Lebensbereichen, ob es jetzt die Vision ist oder verschiedene Sachen, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß, wenn es einem gut geht, geht man auch zum Arzt und fragt, was kann ich jetzt machen, dass man sich da auch jemanden Professionelles einfach dann sucht.
Auf jeden Fall.
Der einen dann unterstützt, um das dann auch mit zu finden. Ja,
ja, ja. Ja. Das wäre die klugste Version. Ne? Wenn man nicht weiterkommt, dass man jemanden aufsucht.
Wie du jetzt dann so die erste Idee gehabt hast, dieses, kannst du dich noch erinnern, wann die Idee gekommen ist, zu sagen, ich mache jetzt als Elektro-Diplom-Ingenieur ein Bildungsinstitut auf?
Ja, ich saß in der Kantine von der Uni und habe mir einen Kaffee geholt. Das ist ganz interessant für den Zuhörer. Unsere Kantine, Cafeteria, ist für alle offen. Unser Mensa an der Uni ist ja für alle offen. Das heißt, da kommen nicht nur Studenten rein, sondern auch Privatpersonen. Da war ein Zufluss von Menschen. Da kamen Schüler, da kamen Studenten, da waren Professoren, da waren auch andere Menschen, Arbeiter von Umkreis. Dann habe ich mir einfach die Leute zugeschaut, wie sie in die Mensa reingehen. Und zu der Zeit habe ich auch Privatschüler gehabt, die ich privat unterrichtet habe. Nun kam ich auf die Idee, wieso studiere ich denn Elektrotechnik? Was ist denn die Erwartung von mir als Mensch? Kann ja nicht sein, dass die Erwartung von mir, dass ich Diplom-Ingenieur werde. Ja, dann habe ich mich selber gefragt, wozu? Wozu studierst du? Was willst du mit deinem Studium erreichen und wen willst du ansprechen? Ist das gut, das, was du tust? Hilft das den Menschen? Mit diesen Gedanken kam ich auf die Idee, was kannst du denn richtig gut? Wie kannst du Menschen helfen? Meine Mathe ist gut. Und so habe ich mir dann Schüler aufgesucht, die Mathe Nachhilfe brauchen oder Unterstützung bräuchten. Nun hatte ich dann 5 Schüler und die habe ich in Mathe unterrichtet und habe sie auch bis zum Abschluss geführt. Nun kam ich auch zu Ende meines Studiums und ich hatte dann wenig Zeit für meine Schüler gehabt. Dann habe ich die Eltern der Schüler angesprochen, ob die einverstanden wären, wenn ich eine Nachhilfe aufmachen würde und meine Freunde, Studenten anspreche, dass die für mich einspringen in der Zeit. Dann haben die gesagt, ja, wieso nicht? Und so habe ich dann Stühle und Tische aus der Uni geschenkt bekommen, weil die waren am Renovieren und ich habe die angesprochen, ob sie mir Stühle und Tische geben können. Die wollten die das wegschmeißen, dann habe ich die bekommen und so konnte ich dann, so hatte ich dann die Ausrüstung, die Grundausrüstung zum Lernen gehabt. So hat das begonnen.
Also als erstes, wenn ich richtig verstanden habe, so eigentlich aus einer Notsituation mit raus, ein bisschen Geld verdienen im Studium. Was kann ich gut, wie kann ich gut Geld verdienen? Ich helfe jetzt anderen noch besser, die Mathematikaufgaben zu lösen und dann selbst wenig Zeit gehabt und sagen, naja, ich brauche aber jetzt eine Lösung für meine Leute, die ich habe. Hast du das mir dann mit aufgebaut? So ist dann die Idee ganz klar bekommen dann.
Geld zu verdienen war nicht gezielt. Geld zu verdienen war nicht meine Absicht. Meine Absicht war wirklich, wieso studiere ich und wie kann ich Menschen helfen? Das hat mich eigentlich motiviert. Das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, eine Nachhilfe zu gründen. Mit der Gedanke, wenn ich eine Nachhilfe gründe, so kann ich alle ansprechen. Und alle, die Probleme haben, die ich schon hatte, auch dabei helfen, sodass sie die Probleme, die ich erlebt habe, nicht erleben. Und so hat das dann begonnen.
Also das waren so mit die ersten Schritte und das auch nochmal vielleicht zusammengefasst. Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Es kommt nicht immer darauf an, dass zum Schluss die Kasse stimmt, weil es gibt ganz viele Menschen, die stehen da jeden Morgen auf, um an die Arbeit zu gehen, dass am Monatsende der Kühlschrank voll ist und vielleicht noch ein bisschen mehr. Sondern dass man genau das macht, was einem Spaß macht, was aus dem Herzen kommt. Und dann kommt der nächste Schritt, das Geld, da ist dann auch mit ganz automatisch. Was dann so der nächste Schritt war, das hören wir uns nach dem nächsten Song an. Und als nächstes hören wir hier We Are Family. Wieder zurück hier beim Freien Radio Kassel in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und heute in der Sendung der Macher vom Kasseler Bildungsinstitut, Tunjay Akdemir. Wir haben darüber gesprochen, wie du deine Vision gefunden hast, was deine Vision ist, ja, wie du die ersten Schritte gemacht hast beim Kasseler Bildungsinstitut. Wir haben ja eben gerade den Song gehört, We Are Family. Wird das auch gelebt bei dir in dem Unternehmen mit drin?
Das wird natürlich gelebt. Das Kasseler Bildungsinstitut ist wie eine Familie. Da kommen Kinder, Eltern, die fühlen sich sehr einheimisch und sehr locker.
Ist das auch eine wichtige Grundlage, um erfolgreich zu werden?
Ganz wichtig, dass die Atmosphäre überhaupt im Institut stimmt. Das ist ganz wichtig. Ich höre das auch immer wieder von den Schülern, dass sie sich dort sehr wohl fühlen. Dass Eltern wirklich auch sehr gerne kommen. Sei es, die wollen die Kinder abholen oder die wollen Gespräche mit mir aufhören und nehmen dort Platz und denen ist es auch nicht langweilig.
Wie gehst du auch da in dem Bereich mit deinen Mitarbeitern um, wo wir beim Thema gerade Familie sind?
Ich habe Lehrkräfte, die seit 8 Jahren bei uns tätig sind. Und auch neue Lehrkräfte, die fühlen sich da, wie gesagt, einheimisch. Die kommen mit offenen Fragen zu mir. Meine Tür ist immer offen. Da kann wirklich jeder reinkommen, sei es Lehrkräfte oder Schüler von mir.
Wie viele Lehrkräfte sind da tätig?
Wir sind zurzeit mit 26 Lehrkräften tätig. Insgesamt haben wir ein Team über 30. Wir bieten alle Fächer an. Alle Fächer ab der 1. bis zur 13. Klasse.
Ja, du hattest ja vorhin gesagt, aus dem Studium heraus, wo die ersten Tische und Stühle gekommen sind. Ja. Was war denn da dein nächster Schritt gewesen?
Die Stühle und Tische habe ich kostenlos bekommen, Geschenk. Und in erster Linie war eigentlich geplant, eine Qualität im Institut zu haben und nicht die Einrichtung. Wie gesagt, das Kasseler Bildungsinstitut hat sich sehr schnell entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir Schüler über 100 gehabt, in den ersten 2 Jahren schon erreicht. Und somit kam ich auf die Idee, das Kasseler Bildungsinstitut richtig professionell aufzubauen. Und das habe ich auch gemacht, ganz schnell.
Also hast du damit schon gerechnet, dass so schnell auch so viele Schüler da sind?
Nicht wirklich. Ich dachte, also da werden nur Schüler kommen, die nur Probleme haben. Ne? Aber da sind auch Schüler gekommen, die keine Probleme hatten. Die das einfach gehört haben, dass die Atmosphäre dort richtig gut ist. Dass da nicht nur die Nachhilfe ist. Wir haben auch sehr viele soziale Aktivitäten, wie Fußballturniere, Ausflüge, Kooperationen mit Unternehmen. Da ist diese familiärische Beziehung vorhanden. Und das ist auch ein Ort, wo man zum Beispiel kein Shisha hat. Ja, da ist eine Ortschaft da, wo gebildete Personen sind. Da kommen einfach Schüler, um einfach Fragen zu stellen. Oder die machen die Hausaufgaben freiwillig bei uns, direkt nach der Schule. Es geht, wie gesagt, in erster Linie nicht um das Geld, sondern um einen Ort, wo Schüler außerschulisch Hilfe bekommen können. Von Leuten, die das können.
Ja, du hast eben ein schönes Wort, verwandte Atmosphäre, ja. Eine Atmosphäre fürs Wachstum zu schaffen. Letztendlich, glaube ich, ist das auch immer eine Grundlage für jeden, der ein Unternehmen gründet, jeder, der sich irgendwo selbstständig macht, dass er grundsätzlich da auch eine gute Atmosphäre mit da ist. Und diese Atmosphäre, wenn man ja bei dir auch mal drin ist im Bildungsinstitut, wo ist es genau, der ein oder andere, der jetzt hier in Kassel zuhört, wo findet man euch?
Also wir sind in Kassel Stadtmitte, in der Sickingenstraße 6 bis 8. Da sind wir auch seit 2007 schon drin. In der Obergeschoss rechts finden die uns. Wir haben eine Unterrichtsfläche von knapp 405 Quadratmeter. Da sind wir und unter der Telefonnummer 0561 876 876 könnt ihr uns jederzeit erreichen und anrufen und Informationen einholen.
Und so auch, wenn einer mal nach der Schule, wenn es ein Schüler irgendwo ist, der das gehört hat, der kann auch gerne bei euch so mal vorbeilunsen.
Ja, einfach mitmachen. Kostenlos.
Einfach kostenlos mitmachen. Einfach kostenlos. Und die Atmosphäre einfach mal spüren.
Einfach erleben.
Die da ist.
Genau. Am besten nach der Schule, ab 14 Uhr, da beginnt unsere Unterrichtszeit, da ist die Atmosphäre wirklich wie in der Schule. Also wir haben sehr viele Schüler aus allen Schulen in Kassel, aus der Umgebung. Das sollen die einfach miterleben. Die sollen nicht nur erleben, wie die Atmosphäre ist, sondern die sollen auch erleben, dass Lernen bei uns Spaß macht. Das sollen die auch mal miterleben.
Was macht dir da Besonderes, dass es auch Lernen Spaß macht?
Ich hatte am Anfang gesagt, was ich anders fand zwischen der Türkei-Schulsystem, der türkischen und auch hier. In Deutschland fehlt diese erzieherische Beziehung und bei uns ist das vorhanden. Da haben wir sehr nahe Kontakte zu unseren Schülern und die haben ein gewisses Vertrauen zu uns. Die kommen wirklich mit vielen Sachen zu uns und kriegen auch die Antworten.
Welche Schüler kommen von zu euch? Was für Altersklassen? Wann geht das los?
Wie gesagt, alle Schüler ab der ersten Klasse. Ab der ersten bis zur 13. Auch Meisterschüler, die Meisterschule besuchen oder Auszubildende, die in Mathe oder sei es im technischen Bereich Hilfe benötigen. Alle Schüler.
Und da hast du ja den großen Vorteil, dass du die einzelne Station ja auch in deinem Leben mit durchgemacht hast. Wo siehst du denn da auch die größten Probleme, die es momentan so außerhalb von euch gibt, wo die Schüler vielleicht auch Unterstützung herbekommen können oder wo denen auch die Steine weggelegt werden?
Früher bei uns, zu unserer Zeit, war es nicht so, die Schüler. Wir hatten auch andere Barrieren vor uns. Aber heutzutage sehe ich eine Gefahr, dass Technik sich sehr verbreitet hat. Handys, Internet, Rauchen, schon ab der 5. Das sind so Sachen, die Eltern vielleicht unbedingt mit den Schülern oder mit ihren Kindern sprechen sollen. Wie soll man mit Internet umgehen? Oder wofür ist dann ein Handy da? Wieso kriegen denn die Schüler schon in der 5. Klasse ein iPhone 6? Wozu brauchen die das? Sind die Eltern wirklich bewusst? Können die Schüler damit umgehen? Wozu wollen die Schüler ein iPhone 6 unbedingt haben? Die Eltern, die haben die Lücken von sich gezeigt und Schüler nutzen das aus oder Kinder nutzen das aus. Die wissen ganz genau, was kriege ich von Mutter und was kriege ich von meinem Vater und wie.
Siehst du da auch Unterschiede bei den Schülern, die ein iPhone 6 oder überhaupt jetzt, sag ich mal, ein Handy haben und Schüler, die keins haben?
Leider, ja. Das kann jeder Mensch sehen. Wenn sie einfach auf die Straße gehen, beobachten sie mal die Kinder. Die laufen wirklich wie Roboter. Die haben Handy vor sich wie ein Navigationsgerät. Die gucken gar nicht mehr rechts und links. Ich habe letztens im Fernseher was gesehen, da hat jemand einen Unfall gehabt. Früher, wenn jemand da einen Unfall gehabt hat, da hat man ihm helfen wollen. Heutzutage nimmt man ein Video auf, statt zu helfen. Und das machen nicht nur die Kinder, das machen auch die Erwachsenen. Ist das nicht gravierend? Wahnsinn, ne? Und diese soziale Seite der Menschen geht schon in Kindheit schon verloren. Und das verursachen nicht die Kinder, sondern die Eltern. Die Eltern geben die Kinder das Handy in die Hand. Und schon mit Internetflat. Die haben die Kinder nicht mehr unter Kontrolle. Wenn sie selbst ein iPhone 6 oder sei es ein anderes Handy in die Hand geben.
Genau, ich meine, das ist auch ganz schwierig, bestimmte Dinge dann ja auch zu überwachen, was für Inhalte darüber kommen und wie viel Zeit da drin verbracht wird und. Was im Internet gemacht wird, beziehungsweise was mit dem Handy gemacht wird. Ich sage immer so schön, in der heutigen Zeit ist es vielleicht wieder mal viel wichtiger, als eine Diät für den Körper zu machen, eine Online-Diät zu machen. Und das nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, weil wir sind ja ständig mit dem Handy irgendwo unterwegs und da kommt eine E-Mail und da kommt eine WhatsApp und da muss bei Facebook geguckt werden, ob noch alles okay ist. Und diese Zeit, das ist eine Lebenszeit, die einfach weggeht, wo man einfach sich auf andere Dinge im Leben nicht mehr konzentrieren kann und sich auch nicht mehr mit weiterentwickeln kann, sondern das Handy einen weiterentwickelt. Und jeder, der jetzt da draußen mal zuhört, kann auch mal einen eigenen Test machen. Wenn ihr mal aus eurem Haus mit rausgeht und habt euer Handy zu Hause gelassen und ihr habt ein ganz unwohles Gefühl, dass ihr da ganz schnell die Treppe hoch müsst, und müsst es holen, dann fragt euch mal, wer die Macht hat, das Handy oder ihr selbst die Macht habt in eurem Leben. Und wenn das Handy die Macht habt, dann fragt euch mal, ob das so okay ist und ob das so bleiben soll. Ganz einfach mal. Ja, das eine vom Handy haben wir ja mit angesprochen. Was gibst du noch für Tipps den Eltern mit den Schülern, was die tun können, damit es denen noch besser geht? Bessere Noten kommen.
Ob die Note jetzt wichtig ist, das ist so eine Frage. Ist wirklich die Note wichtiger? Die Eltern sollten gucken, was die Erwartungen sind. Sind die Erwartungen wirklich die Noten? Oder ist diese Erwartung eine Ausrüstung fürs Leben? Ausrüstung für das Leben kann ja nicht nur die Note sein, sondern da ist wirklich die Erziehung mit drinne. Da ist die soziale Entwicklung von einem Menschen mit drinne. Es geht nicht nur um die Schule, sondern um bewusste Schulbesuch. Wofür ist denn die Schule? Vielleicht würde ich hier an die Eltern eine Frage stellen. Wann haben Sie über die Schule mit den Kindern zuletzt gesprochen? Wann? Oder war das eher die Klassenarbeit, die angesprochen worden ist, mit einer schlechteren Note? Ist das die Erwartung, was die Eltern wollen? Macht die Note die Zukunft aus? Die sollten wirklich ein Ziel setzen für die Kinder, gemeinsam. Und nicht einfach sagen, wenn die Note nicht stimmt, dann kriegst du dein Handy weg. Dann nehme ich dir dein Handy weg. Das ist keine Lösung. Ich denke, die Eltern haben heutzutage wenig Lösungsansätze. Und deshalb brauchen die Unterstützung extern. Es ist ja nicht schlecht, es ist ja auch nicht schlimm, wenn Eltern sich Hilfe besorgen. Auch einheimische Eltern, die brauchen auch die Unterstützung, auch die Beratung. Das ist heutzutage global, diese Handykrankheit oder Internet oder wie gehe ich mit meinen Schülern um? Heute kommen die Schüler schon in der fünften in die Pubertätzeit. Wie gehe ich denn in diese Phase mit den Kindern um? Können sich die Eltern wirklich in die Lage der Kinder setzen? Und können sie auch wirklich die verstehen? Nein, tun die nicht, können die nicht. Und das können wir tun, das tun wir auch. Deshalb kommen die Schüler zu uns und stellen uns Fragen, was sie zu Hause nie stellen können und oder nie sich trauen. Schüler kommen zu uns und sagen, Herr Akdemir, ich habe da Probleme, ich habe da Freunde kennengelernt, ich rauche.
Da würden die nie zu den Eltern sagen, weil es da gleich den großen Ärger gibt. Ja.
So ist das. Ja, ja. Ne? So ist das. Und deshalb sind wir nicht nur eine Nachhilfe, sondern ein Bildungsinstitut, wo auch wirklich für das Leben das Wichtigste angeboten wird.
Ihr bietet hier auch nicht nur für Schüler die Unterstützung an, sondern ja außerdem ja auch, macht ihr ja auch viele Sachen für Eltern. Was macht ihr da alles genau für Eltern?
Für Eltern werden Beratungsgespräche angeboten, Seminare angeboten, Einzelgespräche werden angeboten. Wir nehmen wirklich sehr viel Zeit für Eltern. Sei es unsere Kunden oder sei es nicht unsere Kunden. Jeder kann zu uns kommen, sich Beratung aufsuchen, sei Schule oder andere Sachen. Viele kommen letzte Zeit nicht wegen der Schule, sondern genau in der Zeit, wo Kinder in der Pubertätzeit sind. Die kommen zu uns und bieten um Hilfe oder um Beratung. Und deshalb bieten wir nicht nur für Schüler, auch für Eltern sehr viele Aktivitäten, sehr viele Angebote.
Mit was für Fragen hast du da gerade so mal aktuell, was dir gerade in den Kopf kommt? Kommen so die Eltern zu dir?
Eigentlich kommen die indirekt, also nicht mit direkten Fragen zu uns, sondern wir können es verstehen und sich in die Lage der Eltern setzen. Die haben es auch nicht einfach. Und deshalb reden wir sehr umfangreich. Und nehmen uns da wirklich sehr viel Zeit. Also wir haben 7 Tage mit den Eltern Kontakt. Nicht nur 5 Tage oder so. Den ganzen Tag. Ich bin auch Sonntag für die da. Auch Samstag für die da. Ich gehe mit denen auch Kaffee trinken. Die brauchen das. Die sollen einfach zu uns kommen, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Sei es, wie gesagt, Schule oder sie selber. Was aber sie ihre Frage beantworten könnte, ist die Beziehung in der Familie. Ich habe so viele Elternteile, die sich getrennt haben und eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Schülerentwicklung hat. Somit kommen sehr viele Eltern zu uns, weil sie nicht wissen, wie die Entwicklung des Kindes ist. Wieso? Die kommen mit der Frage, wieso ist mein Kind so? Was ist denn passiert? Was habe ich denn falsch gemacht? Die können zum Beispiel nicht beurteilen, dass zum Beispiel eine Scheidung eine negative Auswirkung auf ein Kind haben könnte. Viele Eltern sind nicht in der Lage zu sehen, was schadet mein Kind.
Und dann geht es natürlich auch, glaube ich, erstmal darum, dass die Eltern das überhaupt mal akzeptieren oder wenn die dann bei dir sind und sagen, jawohl, jetzt sind wir gerade mal an diesem Punkt und vielleicht habe ich auch, wenn man davon sprechen kann, den einen oder anderen Fehler in der Vergangenheit gemacht oder Dinge gemacht, die jetzt zu diesem Ergebnis geführt haben. Ja, kann man immer beurteilen, was ein Fehler ist oder kein Fehler ist. Und das erstmal zu akzeptieren und auch dann zu sagen, okay, jetzt stehe ich an dieser Stellennummer und jetzt muss ich mal gucken, was können wir dann jetzt machen, damit es in der Zukunft besser wird, ja. Dass dieser Punkt mit angegangen wird. Auch schön, dass du das mit angesprochen hast, dass es dieser Erfolg letztendlich immer zu Hause beginnt, hat mal der Karl Pilsel aus Österreich mal gesagt. Ja, Erfolg beginnt zu Hause und wenn es den Eltern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Und er hat immer gesagt, dass der Vater immer der Oberliebhaber in der Familie sein muss. Der muss immer alle lieb haben, dann geht es der Mutter gut und wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern gut und wenn es den Kindern gut geht, geht es dem Hund auch gut. Und dann macht es doch allen immer viel Spaß. Ja, bevor du mit deinen Fragen zu mir kommst, machen wir noch ein bisschen Musik. Ich habe noch was mitgebracht, was eigentlich von dem Herbert Grönemeyer ist und zwar, das passt vielleicht ganz gut, Kinder an die Macht, aber diesmal gesungen von der Christina Stürmer. Wieder zurück hier beim Freien Radio Kassel in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz und heute hier in der Sendung als Gast Tuncay Akdemir, der Macher vom Kasseler Bildungsinstitut und wir hatten ja eben dieses Lied von eigentlich Herbert Grönemeyer, hier mal die Version von der Christina Stürmer, Kinder an die Macht. Wie siehst du das? Sollen die Kinder an die Macht?
Die Kinder sind in der Macht, sind schon an der Macht. Die haben die Kontrolle zu Hause bei den Eltern.
Die sagen den Eltern manchmal, was zu tun oder zu lassen ist. Da haben die schon ihre eigenen Wege gefunden, wie sie da auch hinkommen, ja. Die Sachen zu machen. Ja, kommen wir zum letzten Teil. Und der letzte Teil haben ja mal die Gäste Fragen an mich. Was hast du denn für Fragen mitgebracht?
Was mich ganz interessiert hat und mich auch dazu gebracht hat, mit dir ein Gespräch zu führen, war: Das Leben ist kein Parkplatz. Wieso ist das Leben kein Parkplatz?
Also viele sagen ja immer, man braucht immer ab und zu mal einen Parkplatz, um mal auszuruhen. Aber wenn man dann halt im Leben insgesamt auf dem Parkplatz steht und es geht nicht mehr weiter, dann geht es oftmals in Richtung Welken. Ich sage immer, es gibt im Leben immer nur zwei Richtungen. Und entweder gibt es die Richtung des Wachsens oder es gibt die Richtung des Welkens. Es gibt in der Natur keine neutrale Zone. Wenn man jetzt wieder mal rausguckt, jetzt haben wir ja April, jetzt steht überall schon der Saft da, manche ersten Pflanzen sind schon wieder da, die nächsten, die werden in den nächsten Tagen, nächsten Wochen alle rauskommen, also da ist Wachstum da, und im Herbst haben wir wieder die Phase des Welkens, ja, wo wieder die Blätter alle verblühen und runterfallen, und genauso ist es auch im Leben mit drin, ja. Da gibt es auch keine neutrale Zone. Wir sind immer uns ständig am Verändern. Es ist immer nur die Frage, wohin wir uns verändern. Und deswegen bin ich dann mal auf diesen Titel gekommen: Das Leben ist kein Parkplatz. Ja, wir haben ständig die Veränderung. Die Frage ist nur, welche Richtung die Veränderung ist. Und das kann jeder selbst mitentscheiden. Und damit geht es immer los mit dem Gedanken. Das ist, steht ganz am Anfang. Gedanken führen zu Worte, Worte führen zu Taten und Taten führen zu Ergebnissen. Und das ist schon, ob das jetzt Ernährung ist oder Bildung ist oder was es auch immer ist. Das, was wir heute sind, ist das Ergebnis, was wir gestern getan haben. Davon haben wir vorgestern geredet und die letzte Woche drüber nachgedacht. Und irgendwann haben wir einen Input bekommen. Und die Sendung Das Leben ist kein Parkplatz soll Input sein für Menschen. Ja, positiver Input, dass sie ins Wachsen kommen, nicht ins Welken kommen.
Okay, die zweite Frage ist das, was deinen Beruf angeht. Was macht denn ein Gewohnheitsdesigner?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt, wenn ich mich immer irgendwo vorstelle. Dann haben die Menschen immer erstmal so ein bisschen ein kleines Fragezeichen in den Augen. Ja, was macht denn ein Gewohnheitsdesigner? Also ich helfe den Menschen, aus einem guten Vorsatz eine Gewohnheit zu machen. Ganz viele Menschen haben immer einen guten Vorsatz, sei es denn, nachdem sie ein Buch gelesen haben, sei es denn, nachdem sie eine Zeitung gelesen haben oder ein Freund hat gesagt, hier, stell mal deine Ernährung um oder du kannst auch in deinem Leben nochmal was ändern. Oder auch ganz viele Menschen, die auf dem Seminar irgendwo waren, das Wochenende kennst du vielleicht auch selbst, dann sitzt man so das Wochenende im Seminar und das, was der da vorne sagt, ist super gut, super schön. Und sagt, boah, das ändere ich am Montag und das ändere ich am Montag und das ändere ich am Montag. Und dann kommt der Montag und der Wecker klingelt um die gleiche Zeit wie immer. Und letztendlich bleibt alles so, wie es ist. Und da unterstütze ich einfach die Menschen, dass dann die Gewohnheiten geändert werden, also die Gewohnheiten neu designt werden. Eine alte Gewohnheit wegfällt und eine neue wiederkommt. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie das Leben ist, kein Parkplatz. Das heißt also, es gibt ständige Änderungen und du wirst in 10 Jahren andere Gewohnheiten in deinem Leben brauchen, als du die heute hast. Also da gibt es immer die Unterstützung, dann auch die Gewohnheiten so zu ändern, dass jeder zu seinem Ziel kommt, jeder zu seiner Vision kommt. Das macht ein Gewohnheitsdesigner.
Super. Meine letzte Frage ist, der beste Moment in deinem Leben ist wann gewesen?
Der beste Moment im Leben ist jetzt, sag ich ja immer. kann man nie sagen, dass es gibt natürlich Momente vielleicht, die man schöner bewertet und es gibt Momente, die man vielleicht mit weniger schön bewertet. Ich bin mittlerweile dahin wirklich gekommen, dass es der beste Moment gerade jetzt ist, weil das ist halt nur dieser Moment, wo man lebt. Das andere ist irgendwann mal in der Vergangenheit, das war gewesen, war vielleicht noch ein bisschen schöner als jetzt. Aber das ist halt vorbei und nur der jetzige Moment zählt. Auch wenn man mal so ein bisschen die Vergangenheit guckt, und das merke ich sehr oft in den Coachings, weil es gibt viele Momente, die bewerten wir sehr negativ in dem Moment, wo er stattfindet. Ein Beispiel, jemand wird von seinem Freund oder seiner Freundin verlassen, das ist ein sehr negativer Moment. Aber wenn man dann ein paar Jahre später vielleicht mal guckt und guckt sich Bilder an oder den Verlauf von dem, mit dem man da mal zusammen war und hat vielleicht selbst einen ganz anderen Partner auf einmal gefunden, sagt man auf einmal, boah, super, dass das damals so ausgegangen ist, weil sonst hätte ich jetzt meinen anderen Partner gar nicht kennengelernt. Oder jemand ist irgendwo im Unternehmen und wird jetzt aus was für einem Grund auch immer entlassen. Oder hat eine Krankheit, also ganz viele Menschen, die eine Krankheit haben, das stelle ich auch immer wieder hier in der Sendung fest, danach haben die auf einmal ihr Leben super gut geändert. Die sind heute alle dankbar, dass sie eine Krankheit gehabt haben. Also das kann man so immer gar nicht sagen in diesem Moment, ob das dann der Beste ist, manchmal erst im Nachhinein zu bewerten. Ja, wir bewerten manchmal ziemlich schnell. Und deswegen sage ich immer, der jetzige Moment, der jetzt gerade ist, ist der beste. Und es macht super viel Spaß, jetzt mit dir zum Beispiel hier die Sendung zu machen und diese Frage zu beantworten.
Danke.
Ja, hast du noch weitere Fragen?
Ich würde an dieser Stelle wirklich einen herzlichen Dank an dir, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, über das Institut mich vorzustellen. Und das, was in den Herzen war, hier mit den Zuhörern zu teilen. Ja, und danke für die Einladung und hoffe auf weitere Zusammenarbeit mit dir.
Ja, bitte, gerne doch. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, mit dir hier die Sendung zu machen. Wenn wir hier auf die Uhr gucken, die geht jetzt auch langsam zu Ende, die Sendung. Vor allen Dingen finde ich sehr gut, dass du mal aus diesem Blickwinkel vielleicht sehr vielen Menschen Input geben konntest, da an sich selbst was vielleicht zu ändern oder auch in der Unterstützung bei den Kindern was zu ändern, was positiv zu ändern. Und das sagt doch letztendlich ja mit deiner Vision aus. Und was ich sehr spannend finde und vielleicht auch, wo du mit vielen Menschen den Mut geben kannst, ist, dass du ja hierher gekommen bist mit nichts, mit keinen Sprachkenntnissen, in der Hauptschule und hast dann daraus einen Diplom-Ingenieur gemacht und heute das führende Bildungsinstitut, was hier in Kassel ist. Und da kann sich jeder für sich selbst auch wieder mal, der jetzt gerade am Radio ist, Gedanken machen, dass es selbst auch sonst da ist. Also nicht, wenn man Hauptschule gemacht hat, dass im Leben alles vorbei ist. Also man kann noch ganz viele Sachen machen. Wichtig ist es nur, dass man das tut, was letztendlich immer im Herzen mit drin ist. Und dann kommt auch automatisch der Erfolg. Und dafür stehst du. Und dafür dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du auch so hier in die Sendung gekommen bist. Ja, aufgrund dessen, dass wir jetzt fast durch sind mit der Sendung, noch die Botschaft der Woche. Also wie ihr wisst, gibt es immer hier in der Sendung die Botschaft der Woche, die bei Facebook am meisten gefällt mir bekommen hat. Und in dem letzten Zeitraum war das die Botschaft gewesen, glaube an dich und dein Ziel und dann wirst du dieses auch erreichen. Kannst du das auch so stehen lassen? Tuntai.
Ja.
Passt. Das passt soweit. Also glaubt an euch und an euer Ziel und dann werdet ihr auch dieses erreichen. Wiederholung von der Sendung findet morgen um 9 Uhr nochmal statt und dann ab dem Sonntag könnt ihr auch die Sendung hier nochmal auf iTunes euch runterladen zu jeder Zeit, also einfach auf www.gewohnheitsdesigner.de gehen. Da findet ihr auch nochmal die Kontaktdaten von dem Tunjai Akdemir und dem Kasseler Bildungsinstitut. Mich könnt ihr wieder hören in der Sendung Input ist gleich Output am Donnerstag, den 9.4. um 23 Uhr und am Freitag, den 10.4. um 15 Uhr. Und die nächste Ausgabe der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz gibt es wieder am 17.4. um 15 Uhr. Euch noch ein super Wochenende. Viel Power, viele Inspirationen und geniale Gewohnheiten, wenn es wieder heißt, Das Leben ist kein Parkplatz. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Song für euch, ein bisschen fürs Wochenende, ein bisschen zum Abfeiern. Hier ist nochmal Bailando.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.